Über bekannte Persönlichkeiten werden irgendwann Biografien geschrieben oder sie schreiben selber eine Autobiografie. Ich war gestern bei Hugendubel und wollte noch schnell ein Buch kaufen für Weihnachten und da war an einem Tisch ganz groß, so ziemlich in der Mitte, sehr prominent, ein Büchertisch nur mit der Biografie von Angela Merkel. Und es ist so bei berühmten Persönlichkeiten, man kennt so die wichtigsten Aspekte von denen. Klar, die war lange Jahre deutsche Kanzlerin, die hat ganz wichtige Entscheidungen getroffen in Bezug auf Atomausstieg und dann in der Flüchtlingskrise, Einfluss auf die Migrationspolitik und Beziehung zu Russland, also alles ganz wichtige Entscheidungen. Und dann entsteht natürlich so ein Bedürfnis, vielleicht auch von ihr selbst, sich so ein bisschen vielleicht zu erklären oder auch von anderen. Mensch, wie war das eigentlich so genau bei dir? Und in dieser Situation, warum hast du da so entschieden? Was waren da so die Konstellationen? Was waren so die Hintergrundinformationen, die wir bis jetzt noch nicht hatten? Genauso merke ich, es gibt so einige Dokus so im Internet oder auf Mediatheken oder so, zum Beispiel über diese syrische Herrscherfamilie. Und man fragt sich, Mensch, was waren das eigentlich für Leute? Wie konnten die so lange so eine Diktatur da aufrechterhalten? Wie ging das? Oder aber ich habe bei Inforadio die erste Folge von so einem Podcast über Putin gehört, wo man so denkt, oh, jetzt kennen wir den alle, jetzt macht er hier Krieg und ist irgendwie so aus unserer Sicht so ganz verrückt geworden. Was war das? Wie war das vor 20 Jahren? Wie war das bei seinem Beginn? Wie ist es dahin gekommen? Also man kennt so die zentralen Aspekte dieser Persönlichkeiten, aber irgendwann merkt man, wir wollen das noch ein bisschen mehr verstehen, wir brauchen noch ein paar mehr Hintergrundinformationen. Und genauso ist das Lukas-Evangelium zu verstehen im Vergleich zu den anderen Evangelien, anderen Berichten von Jesus, zum Beispiel im Vergleich zu Johannes. Bei Johannes ist es so, da gibt's nicht viel Hintergrundinformation, der steigt seinen Bericht von Jesus sofort ganz tief philosophisch, theologisch ein. Und du hast so das Gefühl, wow, du wirst so gleich fast überfahren von so einem Theologielaster, der dich so voll mitnimmt und entweder findest du es cool oder du erholst dich davon nicht so richtig und meidest es dann. Ne? So, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und in dem Stil geht es so weiter und du denkst, wow, krass. Matthäus' Bericht von Jesus ist schon so ein bisschen anders. Der gibt ein paar mehr Hintergrundinformationen zu Jesus, aber aus einer sehr speziellen, aus einer jüdischen Perspektive. Er steigt ein über den Stammbaum von Jesus, quasi über seine Familiengeschichte. Bei Lukas ist es anders. Und zwar die Weihnachtsgeschichte, die in unserem Kulturkreis, auch in unserem Land eigentlich am bekanntesten ist und auch die Grundlage für die meisten Krippenspiele und was sonst so an Theaterstücken hier rumfliegt, das basiert meistens, zum allergrößten Teil, auf dem Lukas-Evangelium. Und warum das so ist, das wird deutlich an den ersten Versen des Evangeliums. Und ich lese euch Lukas 1, Verse 1 bis 4 vor. Schon viele haben sich dran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Wer schreibt das? Der Mann heißt Lukas. Wir wissen von ihm, dass er eigentlich vom Beruf Arzt war und er war eben nicht jüdischer Abstammung, kam also so aus dem weiten Bereich des Römischen Reiches. Und wir wissen von ihm, dass er ein treuer Mitarbeiter von Paulus von Tarsus war, derjenige, der auch die erste Christenheit ganz entscheidend mit geprägt hat. Und er sagt hier selber, eigentlich, dass ich so einen Bericht über Jesus schreibe, ist schon so ein bisschen anmaßend, weil ich bin kein Apostel. Und die anderen, Johannes, Matthäus und so weiter, das waren Apostel. Was waren Apostel? Apostel waren Augenzeugen und, im alten Deutsch, und Diener des Wortes. Also, was heißt das? Diese Geschichte von Jesus, sein Beginn, aber dann auch, wie es weitergeht und mit dieser Auferstehung und so weiter, das war so fantastisch, das war irgendwie so unmöglich, dass sie sagen, das dürfen nur Leute erzählen, die das erlebt haben und von dem man weiß, dass sie keinen an der Waffel haben, weil sonst glaubt man das einfach nicht. So, und das waren so die Apostel, ne? Die haben selbst erlebt und die hatten dann das Recht, davon zu erzählen. Und Lukas sagt, so einer bin ich nicht. Ich habe erst später selber davon gehört, aber ich schreibe trotzdem einen Bericht und ich mache es ein bisschen anders. Ich arbeite, wir würden wahrscheinlich heute sagen, wie ein Historiker oder eher noch wie ein Journalist. Er sagt, ich habe so alles gesammelt und versucht zu lesen, was ich so unter die Finger kriegen konnte, was irgendwie über die Anfänge geschrieben wurde. Er war bekannt, weil er eng mit Paulus verknüpft war. Das heißt, er hatte gute Connection. Das heißt, er hat sich die Leute geschnappt, von denen du warst doch auch dabei, wie war das und so weiter. Er hat die Leute interviewt, um eben die Infos für seine Geschichte zu sammeln. Und er schreibt an einen gewissen Theophilus, und so genau weiß man nicht, wer das nun war. Man hat aber folgende Vermutung. Erstens ist das jemand, der schon in diesen Dingen unterrichtet war. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der schon Christ war und dass der eigentlich schon verstanden hat, worum es bei Weihnachten und bei Jesus geht. Und bei dieser Fleischwerdung und Gott wird Mensch und dass Jesus dann irgendwann für seine Sünden gestorben ist und auferstanden ist und ein neues Leben gebracht hat. Das hatte er schon verstanden, aber er hatte eben Interesse an, ich will noch mehr wissen. Ich würde so die Basics und das ganz Zentrale wissen wir, aber wenn es geht, hätte ich gern noch ein paar mehr Hintergrundinformationen. Und damals war es so, dass es sehr teuer war, so einen Bericht zu verfassen. Schreibmaterial war teuer und dann vor allen Dingen die Vervielfältigung war teuer. Ne, das musste ja mal abgeschrieben werden. Das heißt, du brauchtest irgendwelche Leute und wenn die es nicht ganz aus Überzeugung gemacht haben, musstest du die dafür bezahlen, dass die Hunderten und Tausende von Kopien herzustellen, war teuer. Und wir gehen davon aus, dass dieser Theophilus, dass das ein reicher römischer Beamter war, der sowohl die Knete hatte, das in Auftrag zu geben, als auch die Connection, um sicherzustellen, dass das im Römischen Reich dann gut zirkuliert werden konnte. Und in den ersten beiden Kapiteln geht es eben genau darum, dass Lukas so mögliche Fragen beantwortet, die bisher noch irgendwie unklar waren, damit sich das Bild von dem Theophilus einfach von Jesus vervollständigt. Und das sind so folgende Fragen. Und wenn ihr euch jetzt mal in den so reinversetzt, was wären so eure Fragen noch, die ihr gerne von Jesus so wissen wollt? Ich habe mal 5 rausgegriffen. Erstmal ein bisschen mehr Informationen darüber, wann und wo das passiert ist. Das ist natürlich immer spannend zu wissen, wie ist diese Person aufgewachsen? In welchem kulturellen Umfeld ist die eigentlich aufgewachsen? Dann so ein bisschen, was ist noch Bemerkenswertes passiert? Was sind so Live-Events, die ihn auch geprägt haben könnten? Eine andere spannende Frage, wie war der Kerl eigentlich so als Kind und als Teenager? War das schon irgendwie angelegt? Konnte man da schon was ahnen? Wie war das da? Und dann schließlich natürlich bei so berühmten Persönlichkeiten fragt man auch immer so, was hat die Person eigentlich motiviert? Was war deren Ziel? Was waren deren Mission im Leben? Und genau diese 5 Fragen stellen wir jetzt mal an die ersten beiden Kapitel des Lukas-Evangeliums. Gucken, was wir da für Antworten finden. Erstens, ganz basic, wann und wo genau ist das passiert? Der Bericht von Lukas ist voller historischer Angaben, die uns helfen, genau zu ermitteln, wann und wo etwas passiert ist. Ich deute das hier nur an, wenn ihr euch interessiert, lest Kommentare und so, kann man alles genau rauskriegen. Vieles findet man auch bei Wikipedia, da muss man natürlich so ein bisschen vorsichtig sein. Aber fangen wir mal an. 5. Vers, 1. Kapitel. Es begann in der Zeit, als König Herodes König von Judäa war. Und da merkt man, es gab mehrere davon und so weiter. Da kann man aber rausfinden, welcher das nun war und wann der gelebt hat. ersten beiden Verse aus dem zweiten Kapitel. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, und da merkt man auch, Augustus ist ein Titel, wer war das nun genau, kriegt man dann auch raus, wer das war, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollen. Und diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und da gibt's Quellen außerhalb der Bibel, wo man sagt, ja, den Kerl gab's wirklich, und er hat dann und dann zu dieser Zeit gelebt. Und so macht Lukas nebenbei einen ganz interessanten Punkt, und er sagt, die Weltgeschichte, ne, die wir so in den Nachrichten und in der Politik und in den Geschichtsbüchern lesen, und Gottes Heilsgeschichte, die sind einerseits so parallel, aber die sind nicht völlig unabhängig zueinander, die sind miteinander verwoben. So wie genau, das weiß allein Gott, aber wir kriegen immer mal wieder so Hinweise. Was er aber sagt, das war jetzt keine religiöse Fabel hier, so ein Mythos, an den ihr glaubt, ne, den man mal so sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern das ist historisch verankert, kann man nachlesen und nachprüfen. Zweite Frage, wie ist er aufgewachsen, in was für einem kulturellen Umfeld ist Jesus groß geworden? Was hat ihn geprägt? Wir lesen mal weiter, ich habe gerade schon gelesen, Vers 5, Kapitel 1, es begann in der Zeit, als Herodes König von Judäa war, und dann, damals lebte dort ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterabteilung des Abia gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth und stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Beide führten ein Leben in Verantwortung vor Gott und richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Könnte also sagen, der Onkel von Jesus, der war Priester, also die waren auf alle Fälle verwandt, welchen Grades weiß man nicht genau. Matthias hat ja letzte Woche in seiner Predigt gesagt, dass für die Juden damals war es total wichtig, die Vorfahren zu kennen und den Stammbaum. Okay, es war total wichtig. Hier werden auch seine Verwandten vorgestellt, und was die in ihrem Stammbau zu präsentieren, war das erste Sahne. Also merkt man, die kommen, haben eine richtig gute Abstammung. Stammbaum ist vorbildlich. Dann lesen wir weiter. Nach der Geburt von Jesus ging es folgendermaßen zu. Als das Kind 8 Tage später beschnitten wurde, gab man ihm den Namen Jesus. Den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria schwanger war. Und als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, trugen Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. So war das im Gesetz vorgeschrieben, und dann in den nächsten Versen wird noch ein bisschen genauer gesagt, was die als junge jüdischen Eltern machen mussten, wenn die so einen Erstgeborenen gekriegt haben. Für uns denkt man, ist es so wichtig? Brauchen wir diese Details? Lukas betont mit diesen Angaben eine ganz einfache und wichtige Tatsache. Jesus ist nicht nur Mensch geworden, sondern er ist Jude geworden. Das ist kein Deutscher, kein Chinese, kein Araber, keine Ahnung, Franzosen, was da sonst noch so rumläuft auf der Erde. Er ist Jude geworden. Wenn man sich mit der Schrift insgesamt beschäftigt, weiß man, es hätte auch gar nicht anders sein können. Aber was Lukas hier betont ist, Jesus ist in einem ganz typischen, frommen jüdischen Umfeld der damaligen Zeit aufgewachsen. Wenn es in Berlin geschehen wäre, der wäre in der Lukas-Gemeinde wahrscheinlich aufgewachsen. Also ganz normal, frommer Standard. So. Das war ein Teil von Jesu Identität. Er war fest verwurzelt in diesem Volk mit seiner Geschichte, mit seiner Religion, mit seiner Kultur und auch mit der Berufung dieses Volkes. Warum ist das wichtig? Es gab schon ganz früh in der Kirche und seitdem immer wieder den Versuch, Jesus von seinen jüdischen Wurzeln zu trennen. Irgendwas störte uns dann immer daran, und Lukas macht hier ganz deutlich, es ist unmöglich. Und es ist gerade interessant, dass gerade dieser Nicht-Jude Lukas, der eben auch diesem Nichtjuden Theophilus, für den das wahrscheinlich so auch ein bisschen fremd war, dieses Jüdische, wenn er so im Römischen Reich aufgewachsen ist, da beschreibt er, dass er sagt, das gehört dazu, das hat Jesus geprägt. Was Jesus noch geprägt hat, ist, also die Frage, wenn man so eine Biografie schreibt über eine wichtige Persönlichkeit, dann ist ja oft auch so die Frage, na, wer war da noch, mit wem kannte er auch andere Menschen? wichtige Persönlichkeiten, die wir kennen. Ne? War Angela Merkel mit irgendeinem französischen Präsidenten enger befreundet oder war sie vielleicht in der Jugend sogar mit Putin mal unterwegs, wie auch immer. Solche Sachen sind ja interessant zu wissen. Und das Interessante ist, dass das erste Kapitel vom Lukas-Evangelium, dass das hauptsächlich um die Geburt und das Aufwachsen von Johannes dem Täufer geht. Und der wird intensiv vorgestellt und wie das bei dem abgelaufen ist, weil der eben auch eine wichtige Persönlichkeit zur damaligen Zeit war. Und die beiden sich auf alle Fälle gut kannten. Was ist sonst noch bemerkenswert an dem Bericht von Lukas? Was ist sonst noch so passiert, was Jesus hätte prägen können oder was uns hilft, ihn besser zu verstehen? Der Theophilus hatte vielleicht auch ein paar Fragen an Lukas gestellt, wie zum Beispiel, hey, ich habe gehört da, als das alles so angefangen hat, da sind ständig Engel aufgetaucht und Gott hat da übernatürlich zu den Leuten gesprochen und so. Das ist ja echt erstaunlich, war das wirklich so? Kannst du da ein bisschen mehr drüber sagen? Und Lukas greift es auf, dieses Thema in dem Richten und erzählt und tatsächlich tauchen da andauernd irgendwelche Engel auf und Gott spricht zu den Leuten im Traum und es ist alles sehr spannend und übernatürlich und auch geheimnisvoll und wir so naturwissenschaftlich aufklärerisch geprägte Leute, wir kratzen uns so ein bisschen am Kopf und sagen, echt jetzt und so. Und Lukas sagt, ja, echt jetzt, war so. Und das ist aber der Schwerpunkt von Lukas, sagt, das ist zwar passiert, aber das ist nicht das eigentlich Erstaunliche an diesem Bericht, sondern das Lukas-Evangelium ist deswegen erstaunlich, weil es zutiefst menschlich ist. Hier werden Menschen beschrieben, die sonst in geschichtlichen Berichten, die sehr teuer sind herzustellen und zu verbreiten, die wurden nie erwähnt, weil es eigentlich uninteressant war. Aber diese Menschen werden mit ganz viel Wertschätzung, mit ganz viel Liebe aus der Nähe beschrieben. Und vielleicht hilft uns da ein Vergleich aus der Malerei, so seit der Renaissance und dann besonders auch nach der Reformation, haben sich die Motive geändert, die gemalt wurden. Ganz besonders deutlich bei diesen holländischen Meistern so im 16., 17. Jahrhundert. Bis dahin wurden hauptsächlich wichtige Persönlichkeiten gemalt. Ne, Könige, Prinzessinnen vielleicht, Päpste und Kardinäle, die wurden für wert geachtet, dass man gemalt wurde, weil auch das Material und so weiter war total teuer. Aber auch dachte man, auch die waren überhaupt nur wert, abgebildet zu werden. Neben eben sehr religiösen Motiven, wie zum Beispiel Jesus am Kreuz wurde oft gemalt oder auch Maria mit dem Jesuskind in allen möglichen Variationen und Schattierungen und so weiter. Und das ändert sich dann, wo sich auch die Theologie und so der Blick auf die Welt ändert und auf einmal gibt es da diese holländischen Meister, der viel Zeit und viel Geld darauf verwenden, ein einfaches Bauernmädchen zu malen. Oder Arbeiter auf dem Felde, etwas, was jeder kannte. Und auch da die Frage, warum verschwendest du deine Zeit für so eine Alltagsszene? Und eben genau aus diesem Punkt, weil der Punkt gemacht werden sollte, dieses arme Bauernmädchen ist in Gottes Augen genauso wertvoll wie jeder Papst und wie jeder König und in Gottes Heilsgeschichte vielleicht wesentlich wertvoller und effektiver als die Großen dieser Zeit. Und genau so funktioniert Lukas Evangelium. Und er beschreibt Menschen, die wichtig sind in Gottes Heilsgeschichte, die aber sonst in so einer weltlichen Geschichte nie erwähnt worden wären. Zum Beispiel, da werden alte Menschen, die in allen Herausforderungen ihres Lebens treu an Gott festgehalten haben, die werden mit ganz viel Respekt und Wertschätzung und Liebe beschrieben, gesagt, das sind die Helden, das sind die Säulen, das sind die Stützen unserer Gesellschaft. Da werden Hirten beschrieben, die eine wichtige Rolle haben, die aber sonst gesellschaftlich eigentlich total am Rand waren. Besonders auffallend ist an Lukas, dass hauptsächlich zwei schwangere Frauen beschrieben wurden. Und du fragst, wen interessiert das? Das ist das Normalste von der Welt, schwangere Frauen. Die eine Elisabeth alt und die wollte immer schwanger werden und das klappte nicht. Und dann wurde sie plötzlich doch schwanger. Und die andere, die war jung, die Maria, die wollte eigentlich eben nicht schwanger werden. Und die war dann völlig überrascht und überrumpelt. Und das wird dann für die damalige Verhältnis, für die Menge an Platz, was die nehmen, das wird dann in allen Details beschrieben. Ihre Freude, ihr Staunen, ihre Fragen, ihre Überforderung. Da wird noch beschrieben, dass sie sich gegenseitig besuchen. Und man ahnt dann, ja, die quatschen halt von morgen bis abend über irgendwelche Frauen-Dinge. Und dann kennen wir alle oder viele von uns die Geschichte von Maria, die musste die Arme hochschwanger, musste dann auf dem Esel reisen und ist alles hochdramatisch, weil man nicht genau weiß, wo die dann ihr Kind kriegen soll und wir machen uns alle Sorgen um die und so weiter. Und mit ein bisschen Abstand könnte man eigentlich fragen, echt jetzt, Lukas? Gott wird Mensch und du hast nichts Besseres zu tun, als zu beschreiben, wie es zwei Frauen in der Schwangerschaft geht? Das hat vorher noch keiner gemacht. Und es ist genau das, was er sagt. Er sagt, genau so, ich habe nichts Besseres zu tun. Ich habe nichts Schöneres und nichts Wichtigeres zu beschreiben, als die fundamentalsten, menschlichsten, körperlichen Aspekte des Lebens und des Ursprungs von Jesus. Wie war, jetzt ist das Kind ja da, ne? Wie war er denn so als Kind und als Teenager? Da haben wir zwei Verse. Einmal in Lukas 2, Vers 40, da steht, das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Es war mit Weisheit erfüllt und Gottes Gnade ruhte sichtlich auf ihm. Ich habe auch nicht mehr stehen als ihr. Ne? Da muss man dann so anfangen, so ein bisschen, und was heißt denn das so? Also einerseits lese ich daraus, er war ein ganz normaler Junge. Ne? Er war gesund, glücklicherweise entwickelt er sich normal. Ob der nun kräftig, ob der nun besonders kräftig war. Ne? Also wir wissen, sein Vater war Handwerker, Jesus war auch Handwerker. Also jetzt so körperlich war er wahrscheinlich so, vom Grundtyp war er kein Nerd oder kein Schöngeist, sondern konnte auch anpacken. Irgendwie so normal halt. Und dennoch wurde deutlich, dass er auch ein besonderes Kind war. Er war voll Weisheit und Gottes Gnade. Und es war irgendwie so, dass die Leute das mitgekriegt haben. Was auch immer das so ganz genau bedeuten mag. Und als Teenager, so ab 12 und ein bisschen danach, so wird er dann folgendermaßen geschrieben. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Und da fragen sich mal, was heißt denn das jetzt genau? Und man merkt so, die Bibelübersetzer, die versuchen da auch dann irgendwie so ein bisschen was Erklärendes mit reinzubringen, ohne den Text jetzt zu stark zu verändern. Ich lese euch mal zwei weitere Übersetzungen vor. Jesus nahm weiter an Weisheit zu und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Oder andere Übersetzung, so wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. So, wenn ihr das so lest, was geht da in euch vor? Was für ein Jesus entsteht da vor eurem inneren Auge? Ich kann auch nur sagen, wie das, was ich so drauf reagiere. Was ich so einen Eindruck gewinne. Und ich glaube, der war echt cool, der Jesus. Ich würde sagen, das war einfach ein Netter. Es gibt ja so Leute, die es schaffen, einerseits in allem das Beste zu sein, so ein richtiger Streber, und dennoch gleichzeitig mittendrin von allen beliebt, nicht abgehoben. Muss man erstmal hinkriegen, ne? Ich glaube, Jesus hat das geschafft. Wenn wir uns überlegen, wenn dieser Jesus wäre in unserer Jugendgruppe Riptide. Und wäre so ganz normal mit dabei gewesen. Wie wäre das? Ich glaube, alle würden sagen, es ist richtig cool, dass Jesus mit dabei ist. Der ist einer von uns, ist richtig schön. Und ja, der ist auch immer besonders. Der hat auch Dinge immer mal wieder, wo wir denken, wow, okay. Aber eigentlich ist er einer von uns. Es macht richtig Spaß mit dem. So stelle ich ihn mir vor, als Teenager. Und wir bleiben mal in dieser Lebensphase, weil wir haben glücklicherweise auch eine Geschichte von ihm. wie er sich als Teenager verhalten hat. Er war 12 Jahre. Und die schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, weil die einen Hinweis gibt auf diese letzte Frage, die wir uns stellen können. Was hat Jesus eigentlich motiviert? Was war so sein Ziel im Leben? Was hat ihn angetrieben? Was war seine Mission? Und das Erste, was wir merken, ist, er war ein ganz normaler Teenager. Was heißt das? Der machte sein Ding und regte seine Eltern furchtbar auf. So, jetzt gebe ich mal eine Challenge an alle Teenager hier und sagt, es ist also möglich, dass ihr eure Eltern so richtig aufregen könnt, ohne dabei zu sündigen. Ist möglich. Das andere ist, für diejenigen von uns, die vielleicht Teenager-Kinder haben, und wir sind Eltern von Teenager-Kindern, dieser Bericht sagt so nebenbei, wenn wir uns so richtig über unsere Kinder aufregen, könnte es sein, dass es nicht deren Problem ist, sondern unser Problem. Okay? Das ist aber nur so nebenbei, ist nicht die Hauptaussage dieses Textes. Also, wie war die Geschichte, wie ist die abgelaufen? Jesus ist mit seiner Großfamilie zu einem großen Fest nach Jerusalem gepilgert. Und da war es eben so, war nicht so kleine Kernfamilie, ne, sondern waren Onkel und Tanten und die hatten auch alle viele Kinder und Knechte und Mägde und so weiter. 30, 40, 50 Leute, die dann eben dahin gezogen sind und man hat mal da gegessen und man hat denen übernachtet und so weiter. Das war alles kein Problem. Und er ängstigte seine Eltern dann zu Tode, weil er einfach dann nicht mit nach Hause kommt, sondern einfach in Jerusalem bleibt, ohne jemandem was zu sagen. Das Problem ist, die laufen erstmal einen ganzen Tag lang, machen dann Pause und erst dann am Abend merken die, der Jesus ist nirgends. Dann machen sich die Kinder, die Eltern natürlich richtig Sorgen, so ein bisschen, wenn du Teenager hast und du gehst um 3 oder 4 Uhr auf Toilette und du guckst eben ins Zimmer und merkst, okay, das Bett ist leer. So eine Situation so ein bisschen, ne? Wo ist der Kerl? Hat er jemandem Bescheid gesagt oder nicht? Hat er nicht. So. Dann müssen die einen Tag wieder zurückgehen und machen sich natürlich mega Sorgen. Und dann sind die dann wieder in Jerusalem und dann finden die ihn im Tempel und dann merken die, dass er sich da als hochbegabter Theologe präsentiert, der so nebenbei mal eben alle erwachsenen, studierten, Schriftgelehrten bibeltechnisch in die Tasche steckt. So. Und für ihn so das Normalste von der Welt. Und in der Situation kommt es zu folgendem Wortwechsel zwischen ihm und seiner Mutter Maria. Das ist übrigens total interessant, nur ein kleiner Funfact. Für uns ist das ja nicht so auffallend, dass jetzt die Mutter nur antwortet. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, 2 aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da wurde ganz lange erörtert, wie die Frau sprechen kann und nicht der Mann. Ne? Also ungehörig. Wie kann man das erklären, dass jetzt Maria das Wort ergreift und nicht Josef? Ne? So, also ihr merkt auch so unsere Zugang zu den Texten, die ändern sich, nachdem wir geprägt sind. Aber das nur so nebenbei. Also, dieses Gespräch entwickelt sich zwischen Mutter Maria und Sohn Jesus. Vater war so neben dabei. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ich habe jetzt ganz bewusst so eine wortgetreue Übersetzung genommen, um dem nachzuspüren, was Jesus da sagt eigentlich. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Klingt etwas komisch. Noch danach wird beschrieben, die Eltern haben keine richtige Ahnung, was der jetzt meint. Ne, so ein bisschen kryptisch wirklich. Ich sehe daraus dreierlei aus dieser Antwort. Erstmal wird meines Erachtens total deutlich, dass er zu dem Zeitpunkt schon ein klares Bewusstsein dafür hatte, dass nicht nur dieser Josef sein Vater war, sondern dass sein eigentlicher Vater der Schöpfergott war, der Gott des Alten Testaments, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das war ihm schon sehr bewusst. Und daraus folgte für ihn, wie selbstverständlich, zweierlei. Erstens könnte man es so übersetzen, er muss da sein, wo sein Vater auch ist. Also diese Aussage ist örtlich zu verstehen. Und es war so, dass der Tempel der Ort war, wo man so die Gegenwart Gottes erwartet und erhofft hatte. Und deswegen sagte Jesus, wie selbstverständlich, da wo mein Vater ist, wo seine Gegenwart ist, da muss ich auch sein. Eine Möglichkeit des Verständnisses. Es kann aber auch genauso bedeuten, wahrscheinlich gehören beide zusammen, dass Jesus sagt, wisst ihr nicht, dass ich mich um die Angelegenheiten meines Vaters kümmern muss? Sodass davon auszugehen ist, dass er schon damals klar verstanden hat, dass er nicht nur der Sohn Gottes war, sondern dass damit verknüpft war eine gewisse Mission, eine gewisse Berufung, ein gewisser Auftrag, den er erfüllen wollte und den er erfüllen musste. Und das fing eben hier an im Tempel schon als Zwölfjähriger. Und eine wichtige Aufgabe von Jesus, sehen wir nachher auch in seinem Leben, ist zu lehren. Das heißt, dem Volk zu erklären, was eigentlich wirklich in der Bibel damals im Alten Testament steht, in der Heiligen Schrift. Denen zu helfen, das korrekt auszulegen, damit sie ihn als Messias erkennen können und damit sich so falsche Vorstellungen, die sich über Gott entwickelt haben, dass er die so korrigieren konnte. Und natürlich hat er dann auch schon gewusst, dass sein Name eben auch Programm war. Jesus bedeutet eben der Retter. Er war der Retter, der sein Volk, ja sogar die ganze Menschheit retten sollte. Und so sehen wir hier schon, dass das der Beginn war, der ganz bewusste Beginn der Geschichte Jesu auf Erden. Und wir wissen dann, wenn wir weiterlesen, wird dann fortgeführt, mit allen möglichen Diskussionen mit den verschiedensten Gruppen damals, schließlich Karfreitag, Ostersonntag, Himmelfahrt, Pfingsten und so weiter. Was können wir daraus mitnehmen für unser Leben, wenn Jesus so diese Antwort hat, die selbstverständliche, wusstet ihr nicht das? Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns das bewusst machen, wenn uns andere Leute fragen, wenn wir uns vielleicht selber fragen, ja, was mache ich hier eigentlich in diesem Leben? Was mache ich hier eigentlich auf der Welt? Was mache ich hier eigentlich von Montag bis Sonntag? Dass wir hier spüren, dass auch wir eingeladen sind, unser Leben genauso zu führen, wie Jesus es auch geführt hat. Dass wir sagen, auch ich will in dem sein, wo Gott ist. Ich will in dem sein, was Gott am Herzen liegt. Das heißt, wir sind eingeladen, so wie Jesus, die Gegenwart Gottes zu suchen. Auch in dieser Zeit. Vielleicht einfach mal das Handy weg. Laptop, Computer, runterfahren, nichts anschauen, vielleicht so eine Kerze anmachen. Je älter ich werde, desto sentimentaler werde ich. Hätte ich das vor 20 Jahren gesagt, hätte ich gedacht, du Weichei, Kerze. Aber egal. Mittlerweile mag auch ich Kerzen. Einmal mal eine Kerze anmachen und vielleicht mal übers Leben nachdenken. Über die letzte Zeit zu beten, in der Bibel zu lesen. Oft kriegen wir ja so gesagt, dass wir so unser Leben so hinter uns lassen können, mal Sachen loslassen und uns an Gott wenden. Bei mir funktioniert das in der Regel nicht. Sondern was ich gelernt habe, loslassen heißt eigentlich, das, was mich beschäftigt, eben zu Gott zu bringen. Das ihm zu sagen, ihn damit hineinzunehmen. Ne? So als ob ich meinen Ballast irgendwie hinter mir lassen müsste, um dann Gott zu begegnen. Ist ja Schwachsinn. Ich kann ja Gott nur so in dem begegnen, wie ich bin. Das ist so die Einladung, wie Jesus die Gegenwart Gottes zu suchen. Aber dann eben auch ganz praktisch unsere Berufung im Leben von Gott selber zu erfangen und unser Leben nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Und zwar, und das ist ja so wunderschön und deutlich im Lukas-Evangelium, nicht nur an diesen besonderen Tagen oder am Sonntag oder in der Kirche und so, sondern eben im ganz normalen Alltag. Auch jetzt im Stress, wo wir vielleicht die letzten Weihnachtsgeschenke in überfüllten Geschäften suchen. In den Weihnachtstagen, egal ob wir uns darüber freuen oder ob wir vielleicht auch mit großer Besorgnis in die nächsten Tage schauen, weil wir wissen, oh, da muss ich Zeit mit der oder dem verbringen und das wird richtig schwierig. Oder vielleicht, ich bin alleine. Und dazu wissen, auch diese Zeit will ich mit Gott nach seinen Vorstellungen in seiner Gegenwart gestalten. Und eben all das, was wir tun und lassen, das können wir mit Gott tun, das können wir in Gott tun. Und das wird den Unterschied machen in unserem Leben, genauso wie bei Jesus. Und vielleicht, und das wäre so richtig schön, vielleicht wachsen wir dann, wie so ganz nebenbei, wird das ja zweimal von Jesus beschrieben, wenn wir so leben würden, vielleicht wachsen wir dann so ganz nebenbei auch in Weisheit und in Gnade. Wäre das nicht schön? So nebenbei, wir wachsen in Weisheit und in Gnade. Und wenn ich so in unsere Welt gucke, dann sind das mit Sicherheit zwei Dinge, die bitter nötig gebraucht werden. Weisheit, manchmal auch einfach gesunder Menschenverstand. Und Gnade, Liebe, Gunst für die Menschen. Und es wäre aus meiner Sicht so ein richtig schönes Geschenk, was wir Gott machen könnten, was wir unseren Mitmenschen machen könnten, aber und dieser Welt. Und genau das wünsche ich uns allen heute, die nächsten Tage, die nächsten Jahre. Ebenso wie Jesus. Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was des Vaters ist, wo der Vater ist, wie der Vater es macht, was ihm am Herzen liegt. Amen. Wir singen jetzt noch ein schönes Weihnachtslied zum Abschluss. Wir sammeln dabei die Kollekte ein. Ihr könnt schon mal aufstehen, aber ich möchte vorher noch beten. Ja, lieber Herr, ich danke dir für das Lukas-Evangelium. Ich danke, dass wir so merken, dass wir alle eingeladen sind, mit dir zu leben. Dass wir alle eingeladen sind, Teil von deiner Heilsgeschichte zu werden. Ich habe heute so gemerkt, so vor 30 Jahren, da bin ich neu so dazugekommen. War ich auch ein Heide, hatte keine Ahnung von nichts und habe mich so gefreut, dass du mich gerettet hast, dass du nicht bei den Juden geblieben bist, sondern auch nach Deutschland gekommen bist, um mich zu finden. Und dafür danke ich dir. Jetzt 30 Jahre später, da ist mir das alles sehr vertraut, was ich da lese. Es sind Menschen, die versuchen, mit dir zu leben, sich in allem nach dir richten wollen und ja, die ihre ganze Freude, aber auch Not und Überforderung mit dir leben. Und egal, wo wir stehen, ob wir dich noch gar nicht kennen, ob unser Leben dir noch nicht gehört oder ob wir am Anfang stehen oder ganz lange schon Teil deiner Geschichte sein dürfen. Deine Einladung ist immer wieder neu. Deine Einladung ist immer wieder persönlich. Du siehst jeden und jede von uns. Von denen, die in unserer Welt hoch angesehen sind, die Geld haben, die Status haben. Oder denjenigen, die in den Augen dieser Welt vielleicht nichts haben, vielleicht ein armes Bauernmädchen sind. Für dich, es macht überhaupt keinen Unterschied. Deine Liebe, deine Gnade, das, was dir am Herzen liegt, die Fähigkeit, uns zu gebrauchen, um Licht in dieser Welt zu sein, das gilt uns allen. Herr, und das ist so schön. Und dafür danken wir dir. Amen.